Deutschlandfunk, Systemfragen.
Die Grenzen meiner Sprache, die bedeuten die Grenzen meiner Welt. Das hat der Philosoph Ludwig Wittgenstein geschrieben, 1922, also vor gut 100 Jahren. Und er hat auch gemeint, etwas, über das ich mich nicht mit anderen austauschen kann, das bleibt auch bei mir. Darüber wissen andere nichts. So etwas Grenzen, weil die Sprache fehlt, das in Worte packen, das gibt es auch in der Wissenschaft mit Folgen, teilweise erheblichen Folgen. Inwiefern und welche das sind, genau darum geht es heute in den Deutschlandfunk Systemfragen. Und das lässt sich auch hören, es ist eine besondere Ausgabe. Wir sind nämlich auf der Leipziger Buchmesse und zeichnen diese Sendung mitten in der Messe in der großen Leipziger Glashalle auf. Grenzen durch Sprachbarrieren, wie Übersetzen unser Wissen beeinflusst. Mit mir Katrin Kühn und mit mir auf der Bühne, da sind Julia Richter und Andreas Beckmann. Julia Richter ist Translationsforscherin an der Universität Wien, also genau zu dem, wie verbreitet sich Wissen. Und dazu auch Diplomübersetzerin für Französisch und Rumänisch. Und Andreas Beckmann, ein Kollege von mir aus dem Deutschlandfunk-Wissenschaftsteam, hat sich für die Systemfragen damit beschäftigt, wie diese blinden Flecken konkret aussehen, um uns das gleich klar zu machen. Und vorneweg, vielleicht klingt es ein bisschen abstrakt, Übersetzen in der Wissenschaft. Warum ist das Thema wichtig? Steigen wir damit ein. Julia Richter, Ihr Forschungsgegenstand.
Ja, also ich glaube, es ist relevant für die Gesellschaft, weil Translation allgemein, aber auch in der Wissenschaft, häufig imaginiert wird als Hilfestellung bei der Überwindung von Sprach- und auch Kulturbarrieren. Und das ist so ein bisschen ein Deckmantel, hinter dem sich aber ganz viele Motive verschiedenster Akteure verstecken. Und ich glaube, es ist wichtig für die Gesellschaft, hinter diesen Deckmantel ein bisschen zu schauen, ihn ein bisschen zu lüften, um quasi diese Prozesse zu verstehen und dann auch mitgestalten zu können.
Und genau das wollen wir jetzt machen, hinter diesen Deckmantel schauen, hinter die Grenzen, wie es Wittgenstein formulierte. Andreas Beckmann, du hast jetzt auch dazu einiges recherchiert. Warum ist das wichtig? Was hat dich beeindruckt bei dem Thema?
Also mein Eindruck war, in allen Disziplinen, ob es nun Natur- oder Geisteswissenschaften sind, ist einerseits der Königsweg, alles in einer Lingua Franca, das war ganz früher mal Latein, heute ist es Englisch, also in einer Weltsprache zu publizieren, dann können es alle lesen, können alle mitdiskutieren. Das bringt natürlich auch viel voran, aber andererseits merkt man gerade jetzt, in der Klimaforschung, aber auch in den Sozialwissenschaften zum Beispiel, dass man sehr viele blinde Flecken hat, weil es gibt zu vielen Wissensgebieten durchaus Studien, nur eben nicht auf Englisch oder in einer anderen Weltsprache, sondern in sehr exotischen Sprachen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man dieses Wissen, das ja auch Weltwissen ist, in das Weltwissen wirklich einspeisen?
Schon ein bisschen erstaunlich, denn manchmal mit so einer naiven, ja, Position, wenn man auf das schaut, was man dann als Ergebnisse auch von wissenschaftlichen Prozessen mitbekommt, da könnte man ja denken, da steckt alles drin, was es zu dem Themenfeld gibt, aber das ist nicht so. Julia Richter, vielleicht können Sie uns das ein bisschen erklären. Was wird denn übersetzt und was wird nicht übersetzt?
Ja, also was übersetzt wird und was nicht übersetzt wird, ist natürlich extrem abhängig von Zeit und Raum und von den Motiven derjenigen, die diese Entscheidungen treffen. Und insgesamt lässt sich, wenn man sich so die Entwicklung der Translation im Bereich Wissenschaft anschaut, ist es wie eigentlich alle Phänomene der Gesellschaft zum einen ökonomisierter geworden, also sprich mehr auf ökonomische Interessen gerichtet, als es vielleicht im 19. Jahrhundert, im Anfang des 20. Jahrhunderts war. Und auch politischer geworden.
Ökonomisierter heißt, dass tatsächlich ausschlaggebend ist, ob etwas später Geld bringt oder nicht.
Genau, das heißt, also die Akteure, die sozusagen diese Entscheidungen treffen, sind Manager in der Buchbranche und nicht mehr so sehr Wissenschaftler und Translatoren, also Übersetzer.
Und vieles wird ja auch publiziert in englischen Journals oder von sich selbst übersetzt. Das ist jetzt quasi eine zweite Ebene. Also wir sprechen gerade über das offizielle Übersetzen, damit es also in den literarischen Kanon der Wissenschaft gelangt.
Mhm. Wir haben ja vorhin schon von der Lingua Franca des Englischen als Lösungsweg gesprochen, aber diese Texte sind ja auch Übersetzungen, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir haben das in dem Projekt Exiltrans sehr schön gesehen, wo die Menschen ins Exil, vor allem in das US-amerikanische Exil gegangen sind und mussten dort quasi von einem Tag auf den anderen auf Englisch publizieren. Aber diese Texte sind ja Übersetzungen, teilweise kollaborativ mit Menschen, die bereits Englisch sehr gut konnten, aber auch Übersetzungen.
Und daraus lerne ich jetzt schon, das meiste wird ins Englische übersetzt. Welche Sprachen fallen komplett hinten über?
Alle in Anführungsstrichen kleinen Sprachen spielen natürlich eine sehr viel untergeordnete Rolle. Also die Interessen existieren ja nicht, in ganz kleine Sprachen zu übersetzen. Andersrum natürlich sehr viel stärker. Also kleine Sprachen haben großes Interesse, in irgendwelchen Verkehrssprachen publiziert zu werden.
Also in Französisch, Spanisch dann auch zum Beispiel. Ja. Jetzt aus den Recherchen für die Sendung, was ist denn ein Beispiel, wo man mal sehen kann, dass eben genau das, was wir jetzt eben als Prozess geschildert haben, dazu führt, dass wir bestimmtes Wissen nicht verfügbar haben? Andreas?
Ich habe mit Lisa Schipper gesprochen, das ist eine Entwicklungsgeografin der Universität Bonn. Die schreibt an den Berichten mit für den Weltklimarat und sie sagt, wir müssen da jetzt viel mehr indigene Sprachen, also wirklich ganz kleine Sprachen von Menschen, die oft in Armut leben und die sehr stark betroffen sind vom Klimawandel, viel mehr mit einbeziehen, weil es da sehr gute regionale Studien gibt, weil die sich schon viel länger mit dem Thema, wie passen wir uns an das Klima, das jetzt immer mehr weltweit zum Thema wird, beschäftigen mussten einfach. Und es ist ganz schwer für sie, dann Übersetzerinnen oder Übersetzer zu finden, überhaupt erstmal zu finden, wo sind diese Studien, wer hat die und wer kann die dann übersetzen, damit auch solches scheinbar Detailwissen, was aber für das Gesamtverständnis sehr wichtig ist, in so einen Weltklimabericht einfließen kann.
Und da klingt schon an, das sind keine einfachen Bedingungen, unter denen dieses Übersetzen geschieht, sondern das ist hochanspruchsvoll. Und hier auf der Buchmesse, es ist ja generell wichtig, Übersetzen, wissenschaftliches Übersetzen ist dann nochmal ein Spezialfeld. Unter welchen Bedingungen geschieht das denn? Oder wie prekär ist wissenschaftliches Übersetzen, Frau Richter?
Wissenschaftliches Übersetzen funktioniert häufig, und das ist eine Tradition, die sich einfach schon sehr lange bis heute zieht, durch Wissenschaftler der Disziplinen stärker als durch professionelle Übersetzer tatsächlich. Auch wenn man versucht, das ein bisschen auszubalancieren, es ist und bleibt meistens eine Aufgabe der Wissenschaftler in den Disziplinen. Dann meistens junge Wissenschaftler, die sich damit ihre Sporen verdienen sozusagen.
Kann man denn was mit verdienen oder ist das nur Ehre und Ruhm?
Nein, also monetär kann man nicht wahnsinnig viel damit verdienen. Das ist natürlich unterschiedlich. Also es gibt beispielsweise auch Förderungen von Übersetzungen, unter anderem auch wissenschaftlichen Übersetzungen. Dort haben wir dann den Vorteil, dass tatsächlich die Übersetzer gemeinsam mit Wissenschaftlern aus beiden Kulturen sozusagen entscheiden können, welche Texte übersetzt werden sollen. Also so, dass es wirklich nochmal aus dem ökonomischen Interessensspiel sozusagen herauskommt. Und es gibt durchaus auch Wissenschaftsverlage, die sich auf dieses Wagnis einlassen.
Da haben wir auch bei einigen Verlagen im Vorfeld angefragt, was sind die Motive für Übersetzungen? Und tatsächlich kam durch die Bank die Antwort, dass es sich finanziell jetzt in der Form nicht lohnt, sondern dass es eben um den Wissenstransfer geht und auch darum geht, letztlich, ja, schimmerte so etwas durch, wie das eigene Image als Verlag auch zu bilden, dass man eben für diesen Wissenstransfer steht. Also das spielt da auch rein. Also halten wir fest, das ist ein Geschäft, was sich nicht lohnt. Es ist aber ungemein wichtig. Jetzt zum Beispiel der Weltklimarat ist da auf Informationen angewiesen. Andreas, gibt es vielleicht ein konkretes Beispiel, was das für Wissen sein kann, das uns sonst verloren geht?
Also ich habe mal noch mit einem anderen Biologen gesprochen, Tatsuya Amano. Er ist Japaner, aber arbeitet in Brisbane in Australien, hat ein sehr sprachlich diverses Team und die haben mal 5000 Studien zum Thema Artenvielfalt sich vorgenommen. Die sind erschienen in Ostasien, Subsahara-Afrika, Lateinamerika. Und sie haben sie sich angeschaut, die waren alle noch nicht auf Englisch übersetzt, welche könnten wertvoll sein. Diese 5000 sind sie durchgegangen und haben bei 1000 gesehen, da sind Daten und Zusammenhänge drin, die kannten wir bisher noch nicht. Zum Beispiel für ganz seltene Wildkatzen in den Anden oder die Riesenfischeule, die in Japan vom Aussterben bedroht ist. Und so etwas wäre fast untergegangen, obwohl es in Datenbanken in Spanisch oder Portugiesisch, in Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch durchaus vorhanden war. Aber bis dato war es sozusagen für die Weltgemeinschaft fast unsichtbar. Und das sind so Beispiele, wo man gucken muss, wie findet man Wege, das mehr zu publizieren und weltweit zugänglich zu machen.
Es ist also auch ein Bewältigen von riesigen Wissensmengen. Und wir kennen ja alle die Diskussion jetzt auch zum Beispiel um ChatGPT. Und da ist eine Frage, die auf der Hand liegt, ob uns Sprachmodelle durch KI helfen können, dieses Problem besser zu bewältigen. Die Ergebnisse hat uns Michael Gessert aus unserem Wissenschaftsteam einmal zusammengetragen zur Frage, hilft uns zum Beispiel ChatGPT und Nachfolger dabei, dieses Problem zu lösen?
Als kostenlos und frei verfügbares Übersetzungstool können Sprachmodelle per KI hier ganz sicher helfen. Die Ergebnisse werden nicht perfekt sein, aber auf jeden Fall ausreichend, um festzustellen, was steht denn da in der neuesten Ausgabe eines Fachmagazins, von dem ich selbst vielleicht nicht einmal die Schriftzeichen entziffern kann. Eine KI wie ChatGPT kann auf Wunsch Zusammenfassungen liefern, Begriffe erläutern oder Zusatzinformationen beschaffen, alles in einem völlig intuitiv zu führenden Dialog. Aber der ganze Zauber beruht auf Statistik. Übersetzungen, Abstracts und Erläuterungen, die werden also bei Sprachen, in denen viel Trainingsmaterial mit wissenschaftlichen Fachbegriffen vorhanden ist, tendenziell am besten und verlässlichsten ausfallen. KI als Wissensfundus, sich also verlässlich einen Überblick zu einem Forschungsstand zu verschaffen oder auch nur eine Literaturliste zu einer bestimmten Forschungsfrage zu erstellen, das ist aber eher eine Zukunftsvision. Momentan halluziniert sich die KI noch vermeintliche Fakten und Fundstellen zusammen. Und beim verarbeiteten Quellmaterial überwiegen englischsprachige Texte und damit eben auch die dortigen Perspektiven. Auch was hinter Bezahlschranken verborgen ist, das können ChatGPT und Konsorten nicht ohne weiteres finden und verarbeiten. Erschließen ließe sich aber auch dieses Material, entweder mit eigens trainierten, zugangsbeschränkten KIs oder durch noch auszuhandelnde Lizenzmodelle.
Wobei wir da jetzt sagen können, auszuhandelnde Lizenzmodelle, um breites Wissen zur Verfügung zu haben, um ein Sprachmodell zu trainieren. Wir haben eben ja schon gelernt, das ganze Geschäft des Übersetzens ist ohnehin auf Kante genäht, wenn nicht sogar unter der Kante. Da kann man sich jetzt fragen, wann denn Geld für so etwas zur Verfügung stehen wird, um so etwas professionell aufzusetzen, dass wir hier gut trainierte Sprachmodelle bekommen. Also unter dem Strich werden Menschen, die sich schon gut auskennen, mithilfe solcher Tools schneller Wissen zur Verfügung stellen können und für andere aufbereiten können, aber eine große Lösung ist da im Moment noch nicht zu sehen. Und um zu erkennen, was genau fehlt, also auch diesen Sprachmodellen auf Basis von KI, vielleicht, Frau Richter, erklären Sie nochmal, was ist dieser kulturelle Transfer, der so wichtig ist beim Übersetzen? Also ein Wort in der einen Sprache muss ja längst nicht das Wort, was mir das Übersetzungstool als erstes ausspuckt, in der anderen bedeuten.
Ja, genau. Wobei man diese Dinge könnte man der KI ja sogar beibringen. Das Problem der KI ist vor allem, dass sie ja nur Erwartbares uns produzieren kann. Das heißt, was wir ja eigentlich wünschen uns, ist jemand, der dieses Wissen identifiziert und uns überhaupt erst darauf aufmerksam macht, dass da was ist. Und die nächste Hürde, die KI nicht überwinden kann, ist, dass es eben unterschiedliche Wissenschaftsstile gibt. Die maschinelle Übersetzung ist komplett ausgangstextorientiert. Das heißt, sie interessiert sich überhaupt nicht dafür, wie der andere Kontext aussieht und wie der Wissenschaftsstil in der Zielsprache aussieht. Das heißt, für die Inhalte, dass sie wahrscheinlich sehr schlecht rezipiert werden, weil man es einfach nicht gewöhnt ist, so über bestimmte Dinge zu schreiben. Und genauso ist es auch bei Begriffen, die ja zum Beispiel bei neuestem Wissen, und das ist ja das, was uns interessiert, das neue Wissen sozusagen zu integrieren in unser Wissensdepot, da sind Übersetzer unabdingbar, weil sie innovativ und kreativ sein müssen und überhaupt erst vielleicht neue Begriffe schaffen müssen und etablieren müssen.
Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel, also aus dem Rumänischen oder vielleicht aus dem Französischen, auf was man dann für Probleme stoßen kann bei der Arbeit?
Also ich kann mich erinnern, dass ich mich zum Beispiel damit beschäftigt habe, wie Heidegger übersetzt wurde, unter anderem auch ins Rumänische, und wie verschiedene Übersetzer in verschiedenen Sprachen darüber diskutiert haben, ob die Sprache überhaupt in der Lage ist, sozusagen das Denken von Heidegger abzubilden. Und man hat also immer wieder über diese Begriffe, die man dann geschaffen hat, diskutiert. Da gibt es viele Diskussionen in allen Sprachen darüber, welches Wort man dann nehmen kann. Bei manchen haben sie sich dafür entschieden, es einfach zu übernehmen, so wie es ist. Also Dasein ist in sehr vielen Sprachen zum Beispiel einfach so geblieben. Und das sind Entscheidungen, die Übersetzer, also menschliche Humanübersetzer, wie man so sagt, treffen müssen, um überhaupt Begriffe zu schaffen, zu definieren und zu etablieren.
Und das ist dann auch wichtig, damit ich das, was ich lese, auch genauso verstehen kann, wie es gemeint ist. Wie löst das denn der Weltklimarat bei diesen ganz vielen verschiedenen Sprachen und diesem Wissen bis in die Region hinein, das die ja bewältigen müssen für ihre Berichte.
Ja, Lisa Schipper, von der ich ja eben schon mal erzählt habe, die sagt, manches sollten wir auch gar nicht übersetzen. Also sie ist Schwedin und hat das bemerkt, als es darum ging zu erforschen, wie die Arktis sich erwähnt, und hat festgestellt, Forscher, die das Samische beherrschen, die Samen sind ein Volk, die leben in Nordskandinavien, die haben viel mehr Begriffe für ganz verschiedene Formen oder Kristalle im Eis. Und sie sagt, wir sollten diese Begriffe einfach übernehmen. Wir können die natürlich in mehreren Sätzen, manchmal auf Englisch oder Schwedisch, dann auch anders ausdrücken, aber wir sollten diese Begriffe als Fachbegriffe integrieren in dieses International English, was wir als Wissenschaftssprache verwenden, und diese Sprache eben öffnen für neue Begriffe und damit auch für neues oder vielleicht auch ganz altes, aber für uns eben neues Wissen.
Genau, und das sind Entscheidungen, die eben nur Humanübersetzer sozusagen treffen können, dann zu entscheiden, ich erkläre das in einer Fußnote oder ich setze einfach auf die Recherchefähigkeiten der Leser. Also diese Entscheidungen müssen wirklich, glaube ich, menschliche Übersetzer treffen. Das kann keine Maschine so gut wie Menschen.
Oder man macht es nonverbal, sagt Lisa Schipper. Man nimmt ein Bild von dem Kristall, setzt den Begriff daneben und immer so weiter. Hat man früher im Biologiebuch mit den Blättern der Bäume ja auch so gelernt.
Das stimmt schon, aber bei Heideggers Begriffen kommt man ganz schnell an die Grenze, wobei er sehr bildlich gesprochen hat auch.
Dieses International English, das ist dann ja etwas ganz anderes als jetzt das Englisch zum Beispiel auch in der Lyrik, also wenn wir über Wissenschaft reden.
Also es gibt wahnsinnig viele verschiedene Englische, also zum Beispiel gibt es das übersetzte Englisch, was wir auf allen Konferenzen hören, und es gibt natürlich das fachsprachliche Englisch, was ganz viele fachsprachliche Elemente drin hat, die man kennen muss als Übersetzer.
Auf Konferenzen wird auch manchmal so ein bisschen geschmunzelt, dass jetzt, wenn Muttersprachler, englische Muttersprachler auf eine wissenschaftliche Konferenz kommen und dann passt man sich auf dieses Niveau an, dass dann alle dort sprechen. Und damit verliert man aber ja all das, was man sonst ausdrückt in seiner Sprache. Also Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Gibt es denn die eine Lösung, oder was sind die besten Wege, wenn es jetzt darum geht, wirklich zu sagen, wir möchten uns Wissen erschließen, das uns verborgen geblieben ist? Zum Beispiel aus Australien, weiß ich. Andreas, hast du noch ein Beispiel mitgebracht?
Ja, das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf das International English. Das ist auch nochmal Wissen zur Brandbekämpfung, das indigene Völker da schon lange haben, dass sie eben Gegenfeuer oder prophylaktische Feuer legen. Aber da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Man könnte das in westlichem Stil sozusagen als ein sehr gezieltes Diversitätsmanagement bezeichnen, indem man bestimmte Pflanzen ganz gezielt niederbrennt, bevor sie gefährlich werden können, sich so ausbreiten können, dass sie dann große Waldbrände nähren. Das eignet man sich jetzt wieder ganz mühsam an. Das ist zum Teil Wissen, das es Zehntausende von Jahren schon gibt. Aber in Australien wird es auch inzwischen an manchen Orten wieder eingesetzt. An vielen Orten ist es aber immer noch unbekannt. Und da muss man sogar schon gucken, das ist zum Teil in indigenen Sprachen überliefert, die selber schon vom Aussterben bedroht sind. Also wenn man es jetzt nicht noch schnell übersetzt, dann geht es ganz verloren.
Ja, also zu dem International Englisch ist vielleicht noch zu sagen, genau, was Sie schon gesagt haben, das ist also eine Komplexitätsreduzierung. Also wenn ich quasi in einem Raum sitze zu einem Thema bei einer internationalen Konferenz, in einer Session, wo aber ich weiß, dass das eigentlich nur deutschsprachige Kollegen interessiert, und ich versuche auf Englisch das zu artikulieren, was wir uns gerade vorher noch auf Deutsch gesagt haben, dann kommt es auf jeden Fall zu einer Komplexitätsreduzierung. Das ist, glaube ich, unvermeidbar. Und bei translationswissenschaftlichen Tagungen versuchen wir tatsächlich mittlerweile einfach Dolmetscher zu engagieren. Das ist ja eine Möglichkeit, die bei Konferenzen quasi da ist, wenn man die Möglichkeiten ökonomisch und personell hat. Wir haben die glücklicherweise, weil wir Studierende haben, die sich üben wollen im Dolmetschen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine gute Lösung, was die Konferenzen angeht. Was haben Wissenschaftler gemacht in Zeiten als in allen Zeiten sozusagen? Sie waren mehrsprachig, sie haben die Sprachen gelernt aus den Gebieten, aus denen sie erwartet haben, dass dort viel innovatives Wissen zu ihrer Disziplin existiert. Also beispielsweise Philosophen haben Deutsch und Französisch gekonnt, natürlich, egal wo sie waren, und haben das rezipiert quasi im Original. Und wenn sie es in die Breite holen wollen, dann kann man sozusagen Translatoren suchen, die das dann übersetzen, wenn sie es beispielsweise in der Lehre einsetzen wollen, so im zweiten Schritt. Und ich glaube, dass diese Mehrsprachigkeit wichtig ist, also quasi weg vom International English hin, eher zur Mehrsprachigkeit der Wissenschaftler und im zweiten Schritt professionellen Übersetzen.
Und der Weltklimarat beschäftigt lokale Zuträger, richtig?
Ja, die versuchen gerade jetzt solche Leute zu finden, die genau diese Beobachtung machen können. Wo gibt es Wissen, vor allen Dingen in kleinen indigenen oder anderen Minderheitensprachen, das uns sonst entgeht? Wer kennt sich da aus? Wer kann vor Ort mit den Menschen, mit den Muttersprachlern reden und uns dann sagen, das und das und das müsst ihr wissen oder müsst ihr übersetzen?
Ja. In der frühen Neuzeit gab es die Praxis, dass Übersetzungen auch ein Geschenk waren. Also da brachte jemand, wenn er weg war, auf einer weiten, fernen Reise, etwas mit, das er dann übersetzen ließ und zum Beispiel einem Fürsten dann schenkte, als kulturellen Transfer, vielleicht auch ein bisschen als Wissensgeschenk. Heute zahlen Staaten oder Förderinstitute und ähnliches Gelder, Spenden und finanzieren Übersetzungen. Ist das so etwas Ähnliches? Also geht es auch um das Schenken von Übersetzungen uns gegenseitig auf der Welt? Vielleicht abschließend für heute in den Systemfragen?
Das ist ein sehr schönes Beispiel, um nochmal zu zeigen, dass es eben unterschiedliche Motive für Translation gibt. Also beispielsweise auch, um Kontakte herzustellen und zu festigen durch Translation. Und ja, in gewisser Weise ist das die heutige Version der Geschenke von damals, kann man schon so sagen.
Und wenn Sie jetzt Bücher übersetzen, wissenschaftliche, aus dem Rumänischen ins Deutsche, und das wird
diese Geschenke an
durch Kulturförderung finanziert, genau, dann ist es ein bisschen vergleichbar mit der Situation damals. Wir erschließen uns neues Wissen. Das waren Sie, die Deutschlandfunk-Systemfragen von der Leipziger Buchmesse aus der großen Glashalle. Grenzen durch Sprachbarrieren, wie Übersetzen unser Wissen formt, aber auch zu den Ansätzen, genau diese blinden Flecken abzubauen weiter, nicht nur durch Sprachmodelle auf Basis von KI. Ich bin Katrin Kühn und sage danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen hier und danke an Julia Richter, Translationsforscherin von der Universität Wien und Selbstübersetzerin, und danke an meinen Kollegen Andreas Beckmann, auch aus unserer Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion.